Ja, liebe Gemeinde, Pfingsten im Juni draußen, lange Tage, alles wächst und blüht, ein Fest des Lebens und des Lichts. Aber manchmal muss man auch erst die Dunkelheit erfahren, um das Licht richtig schätzen zu lernen. Und da entschuldigen Sie, wenn die Predigt jetzt etwas düster beginnt. Stellen Sie sich vor, Sie machen heute einen Ausflug zu einer Quelle, es gibt ja so Quellenwanderführer, ist zwar ein Geheimtipp, aber viele Leute sind unterwegs. Bei dieser Quelle gibt es einen hohen Felsen und dann entdecken sie dahin, da ist so eine Art Höhle oder so eine Grotte, aber dann geschieht es. Plötzlich öffnen sich diese Felswände in dieser Grotte, eine schwarze Gestalt mit Kapuze herauskommt da und mit einer Sense in der Hand. Die Menschen geraten in panischen Schrecken. Jemand ruft, das ist der Tod. Und diese Gestalt läuft herum und wen sie erwischt, den nimmt sie mit in den Felsen, der sich wieder schließt. Ja, da kann man schon einen Schrecken kriegen, wenn man sowas erlebt. Zum Glück erlebt man sowas nicht. Der Tod ist ja nicht irgendwie eine schwarze Gestalt mit Kapuze, wie etwa in dem berühmten Ingmar Bergmann-Film »Das siebte Siegel«. Aber dass es den Tod gibt, das wissen wir. Und dass gerade seine Endgültigkeit, das ist das, was Menschen immer wieder in Schrecken versetzt. Und dass dieser Tod manchmal auch ins Leben hineingreift, wenn jemand krank ist und weiß, er wird nicht mehr gesund. Wenn jemand behindert ist und man kann eben nichts mehr machen. Wenn jemand schuldig geworden ist und er kann es nicht wieder gut machen. Oder wenn jemand schwer enttäuscht wurde und wie soll man darüber hinwegkommen, über solch eine Verletzung? Der Schriftsteller Theodor Storm hat den Punkt nicht geliebt, aber als Schriftsteller musste er ihn öfters machen. Selbst bei dem schönsten, romantischsten Liebesgedicht steht am Schluss der endgültige Punkt. Jetzt ist auch die schönste Romantik vorbei. Ein Punkt, nicht ein Doppelpunkt, so ist auch der Tod. Unser Predigtext führt uns mit Jesus und seinen Jüngern in eine Gegend, die heißt Caesarea Philippi. Dort gab und gibt es bis heute, und vielleicht waren ja schon welche in Israel und haben das gesehen und besucht, die Quelle des Flusses Banias oder Banias. Und dort gibt es einen hohen Felsen und eine Grotte. Und manche nehmen an, ist ein bisschen umstritten, aber manche nehmen an, dass in der Antike diese Grotte einer der Zugänge zur Unterwelt, in die Totenwelt war. Damals hat man sich ja so vorgestellt im Weltbild, dass es unten unter der Erde irgendwo ein Totenreich gibt. In dieser Grotte selbst wurde der griechische Gott Pan angebetet. Dieser Pan war eigentlich ein fröhlicher Gott, ein Gott des Waldes und der Hirten und der Ziegen. Aber er hatte auch eine furchteinflößende Seite, denn er liebte es, Leute zu erschrecken. Und von diesem Gott haben wir auch das Wort Panik und panische Furcht, ein panischer Schrecken. In der christlichen Tradition wurde dieser Pan dann mit dem Teufel in Beziehung gesetzt. Dieser Pan, den gibt es nicht, der kann uns nicht panisch machen. Aber diese schwarze Gestalt, dieser Tod schon. Nun wissen wir, dass er kein Sensenmann ist, aber am Schrecken hat sich nichts geändert. Gibt es eigentlich etwas, dass man da jemanden wieder zurückholen kann? Oder gibt es irgendwie eine Hoffnung, dass es nicht dieser endgültige Punkt ist, sondern dass es einen Doppelpunkt gibt? Oben, damals stand oben auf dem Felsen, wo unten diese Pangrotte ist, ein Heiligtum für den Kaiser Augustus. Der Kaiser Augustus ist ja so ein Bild für menschliche Macht und Kraft. Der hat unglaublich viel erreicht als Politiker. Viele Jahre gab es Frieden in vielen Ländern unter seiner Herrschaft. Vielleicht müssen wir eben selber aus dem Punkt einen Doppelpunkt machen. Forscher arbeiten ja daran, unsere Sterblichkeit zu besiegen, das aufzuhalten, dass unser Körper irgendwann anfängt abzubauen. Das muss man doch irgendwie aufhalten können. Da forscht man dran. Wir müssen letztlich das besiegen und überwinden. Dafür steht vielleicht so dieser Augustustempel, menschliche Macht. Der Pan, der war ja auch ein Flötenspieler, deswegen heißt die Panflöte auch Panflöte. Ein anderer begnadeter Musiker in der griechischen Sagenwelt war ja der Orpheus. Der konnte so schön spielen und singen, dass nicht nur die Menschen hin und weg waren, sondern auch die Tiere, dass sogar angeblich die Bäume zu ihm hergelaufen sind, weil es so schön war. Die Flüsse standen still, um besser zuhören zu können. Sogar die unbelebte Natur war begeistert. So ein Musiker, auf den warten wir noch. Der Orpheus konnte also alle bezaubern. Und er war kräftig verliebt in eine Frau namens Eurydike. Aber diese Eurydike stirbt einen viel zu frühen Tod. Und sie muss in diese Unterwelt, diese Todeswelt hinab. Und Orpheus will sich aber nicht damit abfinden. Er steigt durch einen Durchgang hinunter, nimmt sein Instrument mit. Und wenn seine Musik und seine Liebe doch so stark ist, dann muss das doch reichen, um sie zurückzuholen ins Leben. Und er spielt und singt da also da unten. Und diese Unterweltsgötter, die da sitzen, sind ganz bezaubert und sagen, du darfst sie mitnehmen. Unter einer Bedingung, sie muss hinter dir hergehen und du darfst dich nicht nach ihr umsehen. So ein bisschen wie Lots Frau so. Und Orpheus scheitert. Diese Sage soll so ein bisschen deutlich machen, ja, die schönste Musik, die stärkste Liebe kann einen, der gegangen ist, nicht wieder zurückholen. Vielleicht stand Jesus gerade an dieser Grotte und diesem Felsen, als es mit seinen Jüngern zu folgendem Gespräch kam. Ich lese aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Todes sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Auch in diesem Text spricht Jesus vom Hades. So heißt es im griechischen Original, diese Totenwelt. Aber da gibt es etwas, das stärker ist als diese Totenwelt. Etwas, was auf einem Felsen gebaut wird. Nicht der Tempel für einen großartigen Kaiser, sondern, und das ist erstaunlich, es ist die Gemeinde. Die christliche Gemeinde soll auf einem Felsen gebaut werden und von dieser Gemeinde heißt es, die Pforten des Todes sollen sie nicht überwinden. Wie sollen wir das verstehen? Die christliche Gemeinde stärker als der Tod? Wir sind ja auch eine christliche Gemeinde, sind wir stärker als der Tod? Schauen wir uns den Felsen näher an. Da gibt es also diesen Jünger Simon, der bekommt von Jesus einen neuen Namen. Petrus, das bedeutet Fels. Oder Jesus hat Aramäisch gesprochen, da heißt es Kephas. Du sollst nicht mehr Simon, sondern Kephas oder griechisch Petrus heißen. Und im Aramäischen dieses Wort Kephas bedeutet also Fels und damit ist jetzt nicht so ein bröseliger Fels gemeint, sondern ein unerschütterlich feststehender Fels. Da kann ein Erdbeben kommen, da kann jemand mit seinen Dynamitstangen kommen, der bleibt stehen. Und weil er so unerschütterlich feststeht, dieser Felsen, ist er auch ein Zufluchtsort. Da kann man hinfliehen, da ist man sicher. Aber die Frage, wodurch ist denn dieser Fels eigentlich so fest? Ist dieser Petrus, dem jetzt dieser Name gegeben wird, ist das eben so ein starker Mann, der halt unglaubliche Kräfte hat und Selbstdisziplin und das alles selber in den Griff kriegt. So ist er ja manchmal aufgetreten und dann mehrmals auf die Nase gefallen. Oder ist es doch etwas anderes? Was ist denn das Besondere an diesem Petrus? Vielleicht ein kleiner Blick ins Alte Testament. Beim Propheten Jesaja wird in Kapitel 51 einmal Abraham als Fels bezeichnet. Auch da baut Gott sozusagen auf diesem Abraham etwas auf. Nämlich, es soll ein Volk entstehen, das gesegnet ist mit einem ewigen Bund, das gesegnet ist mit den Weisungen, Worten und Geboten Gottes und das zum Segen werden soll für alle anderen Völker auf der Erde. Der Abraham als ein Anfang, auf dem etwas aufgebaut wird. Und das Erste eben, was bei Abraham auffällt, es wird ja nicht irgendwie gesagt, dass der besondere Qualitäten hätte, sondern er wird einfach, es heißt einfach, dass Gott zu dem Abraham sprach. Geh weg aus deinem Vaterhaus, zieh weg aus deinem Heimatland in ein Land, das ich dir zeigen möchte. Das ist das erste Wichtige. Der Abraham wird erwählt von Gott. Und das Zweite ist, dass er jetzt darauf reagiert mit dem Glauben. Der Glaube, das Vertrauen auf diesen Gott, den Abraham eigentlich gar nicht kannte, ließ ihn aufbrechen in ein unbekanntes Land. Der Glaube ließ ihn auch dann auf Gott hoffen, wo menschlicherseits nichts mehr zu hoffen war, als nämlich Abraham und Sarah schon viel zu alt waren für ein Kind und dennoch eins bekommen haben. Und bei Petrus, also bei Abraham sehen wir, Erwählung und Glaube kommen zusammen. Und so ist es auch bei Petrus. Er ist erwählt von Jesus zum Jünger. Folge mir nach. Und er ist auch erwählt vom himmlischen Vater. So sagt Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diese Erwählung reagiert Petrus jetzt mit dem Glauben. Und dieser Glaube wird sichtbar im Glaubensbekenntnis, so wie unser Glaube vorher auch sichtbar wurde, indem wir das Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist sein Glaubensbekenntnis. Und so ist es auch bei Petrus. Glaube und Erwählung gehören zusammen und das ist stärker als der Tod. Der von Gott Erwählte und der mit dem Glauben darauf Antwortenden, den können die Pforten des Todes nicht mehr überwinden. Petrus war, als er jünger war, naja, er tat stark, war es aber nicht. Aber nach Pfingsten erleben wir ihn als einen Mann, der ganz souverän seinen Weg geht. Inwiefern ist dieser Petrus gerade dieser Petrus ein Fels? Es geht an dieser Stelle nicht darum, dass hier ein Amt eingesetzt wird und dass immer einer der Nachfolger des Petrus unbedingt in Rom sitzen muss. Sondern dieser Petrus steht an einer entscheidenden Stelle wie auch der Abraham, an einer entscheidenden Stelle der göttlichen Heilsgeschichte. Dass nämlich diese Pfingstpredigt des Petrus, wir haben vorher einen kleinen Auszug daraus gehört, zur ersten christlichen Gemeinde führt. Dass jetzt begonnen wird, auf diesem Felsen zu bauen und Jesus ist der Baumeister. Der Heilige Geist ist der Baumeister. Und diese Pfingstpredigt des Petrus hat eigentlich eine ganz einfache Aussage. Den gekreuzigten Jesus hat Gott auferweckt. Und wer seinen Namen anruft, der wird gerettet. Und diese Botschaft hat in den letzten 2000 Jahren die Welt verändert. Auf diese Weise hat Petrus damals sozusagen das Himmelreich für 3000 Menschen aufgeschlossen. Die Schlüssel des Himmelreichs werden ihm übergeben. Und es wird ja auch gesagt, was er binden wird, soll gebunden sein, was er lösen wird, soll gelöst sein, auch im Himmel. Er hat damals die Menschen an Jesus gebunden, auch als Leiter der ersten christlichen Gemeinde. Und er hat sie gelöst von den Fesseln an die Todesmächte, Sünde, Tod und Teufel. Und das gilt nicht nur für Petrus. In Matthäus 18 wird dieses Binden und Lösen, diese Vollmacht allen Jüngern zugesprochen und damit auch allen Christen. Und das bedeutet, wir dürfen leben, auch wenn wir sterben. Wir dürfen leben, auch wenn wir krank sind und man kann das nicht mehr rückgängig machen. wenn es in unserem Leben Einschränkungen gibt, die man nicht ändern kann. Wir dürfen leben, auch wenn wir selbst schwer schuldig geworden sind in unserem Leben und wir nicht in der Zeit zurückreisen können, um das zu reparieren. Wir dürfen leben, auch wenn wir verletzt und enttäuscht wurden. Wir dürfen leben und das nicht aufgrund unserer Qualitäten, weil wir eine unsterbliche Seele haben oder irgendeine Superzelle oder ein Gen in uns, sondern wie Paulus in Römer 8 sagt, der Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, der wird auch eure sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist das Besondere. In uns wohnt der lebendige Geist Gottes und das schenkt, dass wir stärker sind als alle Todesmächte, die es in unserer Welt gibt. Nicht irgendeine Qualität, irgendeine unsterbliche Seele, die dann irgendwo rumflattert, sondern dass dieser lebendig machende Gott in uns wohnt. So ist also Panik nicht mehr nötig. Aber umso trauriger ist es, dass viele Menschen, gerade auch in unserem Land, ihr Leben nicht auf solch einen Felsen bauen wollen. Der Religionssoziologe Detlef Pollack sieht im Wohlstand den Hauptgrund dafür, dass in den westlichen Ländern sich viele Menschen vom Glauben abwenden. Das ist ja eigentlich nur in Europa so, in den anderen Kontinenten ist das ja gar nicht so. Es geht den Bürgern einfach zu gut, sagt er. Und das macht einen schon irgendwie betroffen, weil Wohlstand ist ja kein wirklich fester Felsen, auf dem man wirklich sein Leben gründen kann. Wohlstand schützt letztlich nicht, wenn der Sensenmann kommt. Und das hat auch einmal ein Mann erfahren, von dem ich am Schluss erzählen möchte. Er heißt Craig DeMartino. Er ist so ein typischer Mann unserer heutigen Zeit. Wissen Sie, vor ein paar Jahrzehnten, da gab es ja Bergsteiger. Heutzutage gibt es extrem Bergsteiger. Man hat irgendwie ein bisschen geklettert. Heute gibt es Sportkletterer. Und so ist auch er einer, der ein Kletterer ist, der immer wieder auf der Suche ist nach einem neuen Höhepunkt. Aber dann passiert es einmal, er stürzt 30 Meter in die Tiefe. Er hat viele Knochenbrüche, Verletzungen am Hals, an den Rückenwirbeln, an der Lunge. Und dann kommt natürlich auch der psychische Absturz. Was ist das Leben jetzt eigentlich noch wert? Womöglich muss er den Rest seines Lebens im Bett oder im Rollstuhl verbringen. Und jetzt merkt er, es ist überhaupt nichts Tragendes mehr da in seinem Leben. Letztlich hatte er sein Leben auf Sand gebaut. Und dann berichtet er ihm, als es ihm ein bisschen besser geht, dass ihm ein Bekannter ein Andachtsbuch mitgibt, gibt in der Klinik. Für jeden Tag im Jahr gibt es da eine kleine Andacht. Und irgendwann schlägt er da mal die Seite mit dem Tag auf, wo er gestürzt ist. Und dann steht in dieser Andacht diese provozierende Frage: Wie weit muss Gott gehen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen? Und dann sagt dieser Craig: Ich war getroffen. Nie hatte ich über Gott nachgedacht. Immer hatte ich meine Gesundheit und mein Leben für selbstverständlich genommen. Dieser Craig überlebt. Er wird auch nicht gelähmt. Er verliert ein Bein, kann heute mit einer Beinprothese aber laufen und klettert auch wieder ein wenig. Er sagt: Ja, Gott hat meinen Unfall zugelassen, aber er hat mich dennoch nicht im Stich gelassen. Er hat daraus etwas Gutes und Wertvolles entstehen lassen. Ich durfte ihn dadurch kennenlernen. Und das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Amen. Wir singen das alte Pfingstlied: O Heiliger Geist, das ist die